Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Listen to Wissen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Tina, was kosten die Kondome? Erinnert ihr euch an diesen Satz? Ich war 1989 zwar erst ein Jahr alt, aber kenne ihn trotzdem, den legendären HIV-Präventionsclip mit Hella von Sinnen an der Supermarktkasse und einem verschüchterten Ingolf Lück beim Kondomkauf. 36 Jahre später ist HIV noch immer unheilbar, doch die Forschung war alles andere als tatenlos. Im Gegenteil, sie hat bahnbrechende Fortschritte gemacht. Gleichzeitig stehen Forschende aktuell vor neuen Herausforderungen. Ich möchte wissen, was macht das HIV-Virus bis heute so schwer zu besiegen? Wie fühlt sich ein Tag im Labor an, wenn man einen vielversprechenden Antikörper entdeckt? Und warum könnten die politischen Entwicklungen in den USA jahrzehntelange Erfolge der HIV-Forschung gefährden? Darüber habe ich mit dem Mediziner und Universitätsprofessor Dr. Dr. Philipp Schommers gesprochen. Philipp Schommers arbeitet am Universitätsklinikum Köln als Oberarzt und Clinician Scientist. Und als Leiter des Labors für antivirale Immunität. Dieses Gespräch hört ihr jetzt. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Philipp Schommers.
Hi.
Schön, dass du Zeit für uns hast, Philipp. Wir dürfen heute sprechen, weil du 2021 mit deiner Promotionsarbeit den ersten Platz beim Deutschen Studienpreis gemacht hast, und zwar im Bereich Natur- und Technikwissenschaften. Und das, weil du einen Antikörper entdeckt hast, den Antikörper 1.18 oder 1-18. Ich glaube, sowohl mir als auch den Hörenden ist jetzt HIV natürlich ein Begriff, aber wir sind keine MedizinerInnen oder die meisten vielleicht nicht. Und deswegen, bevor wir so tiefer eintauchen, lass uns gern noch mal kurz klären in vielleicht möglichst einfacher Sprache. Ich weiß, HIV steht für Humanes Immundefizienzvirus. Was ist das für ein Virus?
Genau, also letzten Endes ist es gehört zu der Gattung der Retroviren. Retroviren heißen sie deswegen, weil ihr Genom ist in Form von RNA kodiert. Das heißt sozusagen, da sind alle Proteine und sowas kodiert, die das Virus zum Überleben braucht. Und um aber quasi den Menschen oder sozusagen menschliche Zellen zu infizieren, muss es erstmal mit einer reversen Transkriptase, und da kommt dieses Retro eben her, seine RNA in DNA umwandeln, und diese DNA integriert sich dann eben in unsere Zellen. Und sobald das Virus dann eine Zelle infiziert hat und sich die DNA integriert hat, ist sozusagen diese Zelle gekidnappt, wenn man so will, und produziert ab dem Zeitpunkt dann wieder neue Viren und sozusagen auch mehr als nur ein Virus, sodass es das Ganze ein exponentieller Prozess ist und irgendwann ganz viele Viren in einem Menschen dann eben gebildet werden. Es wird eben übertragen, häufig durch Sexualverkehr, aber auch bei der Geburt können Übertragungen stattfinden, durch Bluttransfusionen, was früher Ende der 80er noch ein großes Problem war, oder halt eben zum Beispiel durch Spritzengebrauch, wenn man halt Drogen zu sich nimmt und dafür eben dann sozusagen Spritzen mit anderen Menschen teilt. Und man muss sagen, eigentlich ist es sehr gut behandelbar heutzutage. Also wir haben mittlerweile Therapien, verschiedenste Therapien auch, wo man täglich eine Tablette nimmt und dann ist man quasi gut behandelt. Man hat eine supprimierte Viruslast. Das heißt, es ist quasi im Blut erstmal kein Virus sozusagen nachweisbar. In den Zellen schon. Das heißt, es führt nie zur Heilung. Und dadurch, dass aber kein Blutvirus nachweisbar ist quasi, ist man auch nicht mehr ansteckend für andere Personen. Das ist sehr, sehr wichtig, und auch quasi von der Community, von Menschen, die mit HIV leben, wird das immer sehr stark propagiert, dass man das auch weiterträgt, weil es einfach sozusagen diesem Stigma entgegenwirkt. Wenn ich aber sage, das ist gut behandelbar, muss man immer berücksichtigen, bei uns ist es gut behandelbar. Es gibt immer noch große Teile der Weltbevölkerung, wo Menschen mit HIV leben, die eben nicht an Medikamente kommen und somit dann halt eben eine fortschreitende HIV-Infektion haben. Fortschreitende HIV-Infektion heißt, das Immunsystem wird nach und nach geschwächt. Das Tückische von HIV ist nämlich, dass quasi Immunzellen befallen werden. Und wenn dann jahrelang quasi dieses Immunsystem geschwächt wird, führt es halt eben irgendwann dazu, dass man Erkrankungen erleidet, die man eigentlich nicht bekommen würde, wenn das Immunsystem noch intakt ist. Das heißt, das sind Infektionen mit Pilzen, Bakterien etc., aber auch onkologische Erkrankungen, die deswegen auftreten, weil das Immunsystem eben nicht richtig funktioniert. Und dann stirbt man eben letzten Endes an dem Endstadium dieses Krankheitsbildes, und das ist AIDS. Auch wenn es mittlerweile Stimmen gibt, die sagen, man soll diesen Ausdruck AIDS nicht mehr verwenden, weil es sozusagen auch wiederum stigmatisierend ist, weil, glaube ich, jeder hat unter, ich sag mal, AIDS-Patienten ein Bild im Kopf aus den 80er Jahren, so wie heutzutage Menschen, die mit HIV leben, aber einfach nicht mehr aussehen. Letzten Endes ist es eine Pandemie, die weiter am Fortschreiten ist, leider in vielen Teilen der Welt. Insgesamt weltweit gehen die Zahlen herunter. Das liegt aber nur an den großen Erfolgen, die durch Geldgeber und Stiftungen und so weiter erzielt wurden in Süd- und Ostafrika. Den meisten, in vielen, vielen anderen Ländern, wo die Prävalenz, also sozusagen die Grundmenge, wenn man so will, an Menschen, die mit HIV leben, nicht so groß ist, dort steigen die Zahlen eher. Das heißt, es ist auch weit davon weg, dass es im Griff ist. Und wenn man sich die aktuellen Ereignisse anguckt aus den letzten Wochen, ist es so, dass durch die Zusammenstreichen der ganzen Förderprogramme weltweit, also die eben zum großen Teil, muss man sagen, durch die Amerikaner finanziert und organisiert wurden, gehen eigentlich alle davon aus, dass die Zahlen doch wieder massiv auch steigen in den nächsten Jahren.
Du warst ja gerade auch in den USA auf einer Konferenz, wo ihr über die HIV-Forschung gesprochen habt. Was hast du dann da so mitgenommen?
Genau, also erstens mal, das war die CROI, heißt die Conference of Retroviruses and Opportunistic Infections. Da steckt schon drin, dass es Retroviren sind und dann Opportunistic Infections, da steckt drin, dass es eben einfach opportunistische Infektionen sind, Infektionen, die auftreten, weil das Immunsystem eben nicht richtig funktioniert, die sonst nicht auftreten würden. Die hat in San Francisco stattgefunden, die findet einmal im Jahr statt und das ist quasi immer ein Treffen der relevantesten Forscherinnen und Forschern weltweit zum Thema HIV und dann auch wirklich jeder Aspekt, das heißt sozusagen Community-based, sozusagen wie schafft man es, Communities für HIV zu sensibilisieren, aber auch klinische Studien als auch absolute Grundlagenforschung, wo man sich jetzt noch keine Anwendungen vorstellen kann, die aber vielleicht in ein paar Jahren noch relevant wird. Und die Stimmung, ich sage ich mal, war getrübt. Also ich glaube, alle sind jedes Jahr froh zu sehen, wie schnell und rasch dieses Feld sich weiterentwickelt. Jedes Jahr werden neue Medikamente vorgestellt mit wahnsinnigen Potenzialen. Solche letzten Sommer war ein Riesenthema. Lenacapavir, ein Medikament, was alle 6 Monate gegeben werden muss und dann quasi fast 100% gesunde Probandinnen von einer Infektion schützt. Das ist jetzt quasi verlängert worden, sodass man es sogar vielleicht bald nur noch einmal im Jahr geben muss. Dann verschiedenste andere Medikamente. Es war aber auch klar, dass das ganze Feld extrem leiden wird, weil wir, ich sag mal, durch den Streichwahn der US-Regierung sehr stark betroffen sind, weil unsere Arbeit nicht funktionieren kann, ohne dass wir akzeptieren, dass es eine massive Diversität der Menschheit gibt. Und man mag das kaum jetzt irgendwie seltsam, das zu diskutieren im Jahre 2025, aber genau das darf man jetzt ja teilweise nicht mehr sagen und daran darf man nicht mehr forschen in den USA. Dann war es so, dass große Teile der Forschung an HIV in den letzten 30 bis 40 Jahren durch das NIH durchgeführt wurden. Die teilweise wichtigsten Studien zu dem ganzen Feld kommen vom NIH, also dem National Institute for Health, das quasi bis vor, glaube ich, einem Jahr circa ja noch von Anthony Fauci, den, glaube ich, viele auch noch kennen, geleitet wurde. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NIH durften jetzt zum Beispiel nicht dorthin reisen. Das NIH sitzt in Bethesda bei Washington und die durften teilweise, es gab einen Reisestopp für alle NIH-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die durften quasi nicht reisen. Das heißt, in jedem zweiten Talk wurde dem NIH gedankt für Kollaboration. Es gibt fast keine Forschungsarbeit, die komplett ohne Mitarbeit des NIH auskommt, nur dass die Kolleginnen und Kollegen eben nicht da waren. Das Funding wird sehr wahrscheinlich auch massiv eingestrichen. Ich meine, man kann immer sagen, dass es irgendwie auch anders geht. Also man kann sich natürlich Versuche ausdenken, die halt dann auch nur noch die Hälfte kosten. Und das, man kann um Ecken denken, aber insgesamt ist die Grundstimmung schon sehr schlecht gewesen, weil, glaube ich, man fast noch gar nicht absehen kann, was für eine Dimension das hat. Es gab zum Beispiel eine Modellierung, die schon relativ rasch jetzt modelliert hat, anhand der aktuellen Maßnahmen, die bisher überhaupt nur vorgenommen wurden, wie sich die Infektionsraten weltweit in den nächsten Jahren entwickeln werden. Und man kam relativ rasch darauf, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die wirklich wieder massiv ansteigen werden, also bis zur Verdopplungszeit der Infektionsraten in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und damit hat man, glaube ich, jetzt innerhalb von, ja, 7 bis 8 Wochen die Erfolge der letzten 20 Jahre der HIV-Forschung und Versorgung und Community-Versorgung quasi eingestampft, was, glaube ich, schon sehr, ja, einfach wahnsinnig ist.
Ja, das ist echt krass, dass du das auch wirklich in einer globalisierten Welt so sehr dann merkst und es nicht mehr aufzuhalten ist, wenn dann an einer Stelle so Fundings gestrichen werden. Und es steht ja in so einem totalen Kontrast. Ich habe so in der Vorrecherche auch nochmal geguckt, was es da auch so in der Historie gab. 1984 hat der stellvertretende Gesundheitsminister der USA bei einer Pressekonferenz die Frage nach einem marktfähigen Impfstoff noch mit, ja, so mindestens 2, eher 3 Jahre beantwortet. Also man war damals sehr optimistisch, weil man das so von den Grippeviren oder so kannte. Über 30 Jahre später gibt es ja jetzt immer noch keinen zugelassenen Impfstoff.
warum hat dieses HI-Virus so eine frappierende Pandemie ausgelöst und warum ist das so schwer einzudämmen? Ich glaube, den meisten Menschen ist ja so eine Pandemie dann vor allen Dingen durch Corona irgendwie so richtig bekannt geworden, was da so Viren machen. Und warum ist es beim HI-Virus so anders?
Warum die Pandemie so groß geworden ist? Die Frage ist absolut berechtigt, weil eigentlich ist eine Ansteckung fast sogar relativ schwer. Also wenn wir Statistiken uns angucken, ist es so, dass man teilweise sagt, bis zu einer in 400 Sexualverkehren mit einer Person, die mit HIV infiziert ist und eine hohe Viruslast hat, führt überhaupt erst zu einer Übertragung. Das heißt sozusagen rein statistisch gesehen ist es sehr viel schwieriger und die Übertragung erfolgt über Sexualverkehr. Ne? Also dafür reicht es nicht eben jetzt in der Bahn mal 10 Minuten jemandem gegenüber zu sitzen, wie das vielleicht bei Corona noch war. Ich glaube, was dazu geführt hat, ist einerseits die Biologie oder der Verlauf der Erkrankung im Menschen, der mit HIV lebt, selber. Das ist nämlich so, dass ja quasi teilweise nach der Ansteckung, bei circa einem Drittel der Menschen, die sich mit HIV anstecken, merkt man circa 4 bis 8 bis 12 Wochen danach ein sogenanntes akutes retrovirales Syndrom. Das heißt, die haben geschwollene Lymphknoten, die haben teilweise auch einen Hautausschlag und Fieber. Und wenn man dann schnell schaltet und das sozusagen als Ärztin oder Arzt mitbekommt, kann man schon sehr früh einen HIV-Test machen, der dann vielleicht sogar eine ganz frühe Infektion feststellen kann und man kann das früh behandeln. Bei 2/3 der Patientinnen und Patienten passiert aber gar nichts. Das heißt sozusagen erst nach jahrelanger fortschreitender Erkrankung, das heißt, das Virus hatte jahrelang Zeit, das Immunsystem weiter zu schädigen. Erst dann kommt es letztendlich dazu, dass AIDS ausbricht und die Menschen, die mit HIV leben, dann eben auch wirklich eine aktive Erkrankung haben, die man dann eben sieht. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen jahrelang mit einer aktiven HIV-Infektion leben, auch gut leben und fast nichts merken und dann eben durch Sexualverkehr oder eben, wie gesagt, Needle-Sharing etc. andere Menschen anstecken. Und das Dritte, was, glaube ich, dazu kommt, ist einfach, ja, geht in die Richtung Stigmatisierung. Also letzten Endes trifft uns HIV in dem Sensibelsten, was wir haben, unsere Sexualität. Das ist was, womit man sich eben sehr, sehr häufig bei Sexualverkehr ansteckt oder angesteckt hat dann eben. Und das ist natürlich irgendwie was, was als Menschen in uns drin ist, dass es für uns irgendwie mit immer noch mit Scham behaftet ist. Und dazu hilft es natürlich nicht, dass man seit Ausbeginn sozusagen der Pandemie auch Leute immer stigmatisiert hat, die eine HIV-Infektion haben. Das heißt, man hatte immer sofort ein Bild im Kopf. Also jemand hat irgendwie total promiskuitiv gelebt, hatte viele Geschlechtspartner oder nicht. Also es war immer, man hatte, glaube ich, sehr früh, auch teilweise getrieben durch die Politik und durch Medien etc., ein sehr, sehr seltsam schlechtes Bild von Menschen mit einer HIV-Infektion vor sich. Und jedes Mal, wenn man, ich sag mal, Sachen stigmatisiert, das heißt ja, man drängt Themen in einer Ecke, die vielleicht, ich sag mal, für die Mehrzahl dann zum Beispiel der Leser einer Zeitung vielleicht so passen, die aber nicht der Wahrheit entsprechen, hilft das letzten Endes nicht, sowas dann auch offen öffentlich zu kommunizieren. Ich meine, das sieht man jetzt auch zum Beispiel, viele der Länder, wo die HIV-Infektionszahlen wieder stark ansteigen, sind Länder, die zum Beispiel Homosexualität unter Schafe stellen, weil einfach ein großer Teil der Menschen, die sich mit HIV anstecken, zumindest in den westlichen Ländern, durch homosexuellen Geschlechtsverkehr sich damit anstecken. Wenn man natürlich sagt, diese Art der Sexualausübung ist in deinem Land unter Strafe gestellt, wird es wahrscheinlich eher, und einen HIV-Test zu machen, wird dann sofort damit assoziiert, dann wird man wahrscheinlich eher selten einen HIV-Test machen. Und das sind alles Sachen, die dazu führen, dass, glaube ich, obwohl man es eigentlich sehr gut behandeln kann heutzutage, obwohl man es sehr gut auch nachweisen kann durch relativ schnelle Untersuchungsmethoden, die auch eigentlich mittlerweile relativ günstig sind, ist es trotzdem so, dass HIV einfach weiter auf dem Vormarsch ist.
Weißt du noch, wie du dann zu dem Thema HIV gekommen bist?
Ja, eigentlich eher durch einen Zufall, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich hatte da keinen riesigen Idealismus initial. Ich habe einen Job als ständige Hilfskraft gesucht bei uns an der Universität oder an der Uniklinik. Und da war die Infektiologie, das ist ein Unterfachbereich der inneren Medizin, die sich um Infektionserkrankungen kümmern, hatte eine ständige Hilfskraft gesucht. Dann habe ich mich da vorgestellt und da ging es dann um HIV. Und ich musste anfangs relativ simpel von Patientenakten, die sozusagen eingewilligt haben, dass man ihre Daten nur für Studien verwendet, habe ich geguckt, was für Medikamente haben die genommen, wie waren die Laborwerte und habe das in riesige Excel-Tabellen etc. eingetragen. Habe da aber schon mitbekommen, dass diese Community wirklich sehr, sehr angenehm ist. Also sowohl alle Forschenden haben total kooperiert, die Menschen, die mit HIV leben, waren super motiviert, bei Studien mitzumachen, weil die natürlich alle auch gesehen haben in den letzten 20 Jahren, damals waren es noch 20 Jahre, jetzt sind es mittlerweile schon 35 Jahre, seitdem quasi aktive HIV-Therapien verfügbar sind, wie sich sozusagen das Leben verbessert hat durch die Forschung. Ja, also man kann es so eigentlich nur sagen, ich bin dann da irgendwie hängen geblieben. Es war nicht so, dass ich mir, schon zum Beginn des Studiums gedacht habe, ich will mal Menschen mit HIV behandeln oder an HIV forschen. Aber ich glaube, irgendwann, ja, manchmal muss es auch Zufälle geben.
Ja, total. Das ist ja auch dann in diesem Fall ein in medizinischer Hinsicht erfolgreicher Zufall geworden. Du forschst mittlerweile konkret an Antikörpern gegen das HIV-Virus. Und da muss ich noch einmal kurz auch für mich und die Hörenden fragen, was genau sind Antikörper und wie kann man die überhaupt für Therapien nutzbar machen?
Genau, Antikörper sind letzten Endes Proteine, die der Körper von uns allen bildet gegen jedes, wir nennen das Antigen, was fremd für den Körper ist. Also letzten Endes, wenn man sich zum Beispiel mit irgendeinem Bakterium, einem Virus oder einem Pilz in Berührung kommt, ist sozusagen die Oberfläche von diesem Virus, Bakterium oder Pilz ja fremd und der Körper erkennt dann, okay, das ist irgendwie was Fremdes und bildet dann genau gegen diese fremde Struktur Antikörper. Das haben wir bei SARS-CoV-2 gehabt, deswegen sozusagen das passiert nach einer Impfung zum Beispiel, weil man da eben diese Oberflächenstrukturen spritzt und der Körper auch das erkennt und dann halt eben Antikörper bildet. Oder es entsteht eben bei Infektionen, weil dann eben zum Beispiel im Falle von einer HIV-Infektion das Virus zirkuliert. Das irgendwie wird dann vom Immunsystem gesehen und die sogenannten B-Zellen bilden dann eben solche Proteine aus, die dann eben Antikörper heißen und diese Antikörper binden dann eben an HIV. Und jetzt ist es so, dass bei HIV im Vergleich zu allen anderen Viren fast sehr, sehr, sehr viel schwieriger ist. Also wenn wir zum Beispiel gesehen haben, jetzt wenn man nur einfach mal die Infektionsraten nimmt oder die nach Infektionen sich Patientinnen und Patienten anguckt, ist es so, dass bei SARS-CoV-2, muss man ja sagen, zum Glück circa 90 bis sogar fast 100% der Menschen, die eine Infektion bekommen haben, danach auch Antikörper gegen SARS-CoV-2 hatten. Die waren teilweise da nicht protektiv, sondern haben nur den Verlauf der nächsten Erkrankung gemildert, aber es waren Antikörper vorhanden, die es schafften, nicht nur an das Virus zu binden, sondern, das ist für uns eine wichtige Unterscheidung, es auch zu neutralisieren. Das heißt sozusagen, das Virus auch wirklich gut bekämpfen können. Bei HIV-Infektionen ist es so, dass Menschen, die mit HIV leben, nur circa 5 bis 10% schaffen es, solche Antikörper zu entwickeln, die auch wirklich neutralisieren. Der ganz große Rest der Menschen, die mit HIV leben, haben letzten Endes keine neutralisierenden Antikörper in ihrem Blut. Und das liegt daran, dass einfach das Oberflächenprotein von dem HIV-Virus, das ist genau das, was wir mit unseren Antikörpern angreifen wollen, sehr, sehr wandelbar ist und so, dass quasi der Körper schon immer versucht, neue Antikörper zu bilden, aber einfach das HIV-Virus es immer wieder schafft, von diesem Antikörper Druck zu entkommen und dann eben Fruchtmutationen auszubilden. Und das ist eben auch der Grund, warum wir einfach immer noch keine Impfung haben. Also bei SARS-CoV-2 muss man sagen, die Impfungen waren extrem schnell da, was ja, glaube ich, auch viele Leute skeptisch gemacht hat. Das lag aber ehrlicherweise daran, dass wir zum Beispiel die Technologien schon hatten im mRNA und dass es glücklicherweise gar nicht mal so viel, Krebs benötigt hat, um so eine SARS-CoV-2-Impfung zu erfinden. Weil das Einzige, was man eigentlich initial gemacht hat, man hat das Oberflächenprotein, so wie man das kannte, man hat noch ein, zwei Mutationen eingebaut, damit es stabiler ist, aber das Oberflächenprotein genauso von der mRNA dann exprimieren lassen. Und dann hat man es geschafft, dass einfach quasi teilweise 95% der Menschen, die man geimpft hat, auch wirklich Antikörper gebildet haben. Bei HIV ist es so, man hat das schon x-mal versucht, eben auch da bestimmte Proteine des Virus Probanden zu geben, um dann eben zu gucken, ob eine gute Immunantwort gebildet wurde. Aber auch hier ist es so, es wurde auch immer eine Immunantwort gebildet, aber die hat dann nicht vor der eigentlichen Infektion geschützt, weil sozusagen, zwischen dem Protein, was dann gegeben wurde als Impfung und dem eigentlichen Virus, dann doch wieder Welten lagen, wenn es wirklich zu der Ansteckung kam. Und deswegen diese hohe Wandelbarkeit des HIV-Virus führt eben dazu, dass wir einfach eine sehr, sehr schlechte Immunität gegen das Virus ausbilden können, leider.
Ich versuche mir das jetzt so ein bisschen in deinem Laboralltag vorzustellen. Du stehst also im Labor und war das schon in deiner Promotionsarbeit oder hast du vorher diesen Antikörper gefunden und wie findet man überhaupt einen Antikörper und was braucht man dann dafür?
Das war quasi Teil meiner Arbeit, also sozusagen meiner Promotionsarbeit zum Dr. Nat Med. Ja, letzten Endes, wie gesagt, das Hauptproblem, was wir haben, ist, dass nur ein sehr, sehr geringer Teil solche Antikörper überhaupt bildet. Deswegen hatten wir angefangen und uns überlegt, okay, es gibt auch keinen Test dafür. Das heißt, man kann nicht zwei Patienten nehmen und macht den Test XY und weiß, okay, der eine hat gute Antikörper, der andere nicht, sondern man muss alle Patientinnen und Patienten miteinander vergleichen. Deswegen haben wir erstmal angefangen, eine globale Kohorte aufzubauen. Das heißt, Blut einzusammeln von Patientinnen und Patienten weltweit. Also wir haben Sample aus Deutschland natürlich, dann aber aus Tansania, aus Kamerun, um quasi auch afrikanische Länder mit zu erfassen und dann aus Nepal, um quasi den asiatischen Raum so ein bisschen mit zu erfassen. Und das waren dann über 2000 Patientinnen und Patienten. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben quasi geguckt, ob in diesen Menschen, die mit HIV leben, gute Antikörper vorhanden sind. Dann haben wir quasi so ein Ranking erstellt und haben dann quasi uns die besten Patienten von diesen 2000 Patienten nochmal genauer angeguckt. Was man dann macht, ist, man nimmt eine große Menge Blut ab und guckt sich mit einem sogenannten Fax-Gerät, das also nicht mit X hin, sondern mit FACS, das heißt sozusagen, man kann damit Zellen sich einzeln auf einzelner Ebene angucken, ist es so, dass man quasi wirklich Millionen von B-Zellen von so einem Patienten durch so ein Fax-Gerät jagt. Und das kann einem dann sagen, diese B-Zelle bindet an HIV und hat sozusagen einen HIV-Antikörper auf seiner Oberfläche und diese Zelle nicht. Und so kondensiert man es dann immer weiter runter. Dann guckt man sich quasi, haben wir uns circa 1000 B-Zellen von diesem Patienten angeguckt und dann viele, viele Antikörper produziert, die wir dann wiederum alle drauf getestet haben, auf ihre Eigenschaften. Also wie gut neutralisiert diese Antikörper X quasi das Virus. Also man kondensiert es so ein bisschen runter. Ne? Angefangen von 2000 Patienten, dann auf den besten Patienten gegangen, dann von diesem Patienten Millionen B-Zellen isoliert, dann von diesen Millionen B-Zellen nochmal genau diese 1000, die wirklich HIV binden und dann von diesen 1000 B-Zellen, die HIV binden, wiederum den besten rausgesucht, der neutralisiert. Und so haben wir das gemacht, so haben auch viele Gruppen davor das schon gemacht, aber wir hatten hier, glaube ich, das Glück, erstens mal diese vielen Patientinnen und Patienten Samples zu bekommen und letzten Endes auch die Methoden, glaube ich, so weit optimiert, dass es halt einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht. Also ich sag mal, das ist vielleicht so wie im Fußball, wenn eine Mannschaft 20 Mal aufs Tor schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einmal trifft, besser. Und so war es bei uns auch. Also wir haben quasi alle Methoden verbessert und haben halt geguckt, dass wir erstens viele Menschen, die mit HIV leben, untersucht haben, um dann quasi auch wirklich die besten Probanden zu kriegen und dann halt eben quasi die anderen Methoden auch so angewandt haben, dass wirklich viele, viele Zellen gescreent haben, um dann wirklich einen Antikörper zu identifizieren. Wenn man dann die B-Zelle hat, die diesen Antikörper produziert hat, können wir halt mit Methoden den Bauplan von diesem Antikörper genau identifizieren. Das heißt sozusagen die DNA, die für diesen Antikörper kodiert und können dann anhand dessen diesen Antikörper quasi massenhaft herstellen. Also dann für weitere Experimente in unserem Labor oder halt eben sogar in Tiermodellen, wenn man das testen möchte. Und in der Theoretik kann sozusagen ab diesem Bauplan der Antikörper dann auch schon für den klinischen Einsatz produziert werden, wo man natürlich dann auch nochmal deutlich mehr braucht.
Das heißt, so eine Forschung funktioniert dann auch nur in Kooperation zum Beispiel mit anderen Kliniken oder so?
Genau. Für zum Beispiel die letzten Publikationen, also ich sag mal zum Sammeln der Proben, haben wir kooperiert in Deutschland mit Kolleginnen und Kollegen aus München, die wiederum mit Kollegen aus Tansania kooperieren, die Samples mit eingesammelt haben, mit anderen Unikliniken wie Essen, wie Frankfurt, dann mit Zentren aus Nepal, mit Kollegen aus New York, die sozusagen aus Kamerun schon Proben eingesammelt hatten. Das war allein nur für die Probensammlung. Und dann auch für die Analysen kooperiert man eigentlich meistens weltweit. Wir hatten eine sehr enge Kooperation mit Kollegen aus Seattle, aus San Francisco und aus Boston gehabt. Das ist, glaube ich, auch das absolute Ziel der Forschung, dass man das so macht, weil hätten wir die Methoden, die die Kolleginnen und Kollegen da quasi, ich sag mal, aus dem FF können, die das perfekt schon jeden Tag machen und perfekt validiert haben, hätten wir das hier erst etablieren wollen, dann wäre wahrscheinlich der Antikörper immer noch nicht gut charakterisiert, weil das dann einfach alles ewig dauert. Das heißt, genau, die Forschung lebt wirklich dann in diesem Falle auch immer von der Kooperation. Und andersrum ist es genauso. Also wir kriegen teilweise auch Proben dann aus den USA oder aus anderen Ländern geschickt und sollen die hier nochmal untersuchen mit den Methoden, die wir halt eben gut können. Und nur davon lebt es halt. Und da muss man auch wiederum sagen, ist es jetzt zum Beispiel, ja, wenn das NIH nichts mehr verschicken darf, dann ist dem einfach schon ein Riesenriegel vorgesetzt, weil man halt einfach trotz der ganzen guten Kommunikationswege heutzutage kann das halt nicht ersetzen, dass man auch zum Beispiel Proben von A nach B schickt oder die dann wirklich auch international untersuchen lässt.
Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du dann den Antikörper, sagt man 1,18 oder 1-18 gefunden hast und wie war das?
Ja, also wir sagen meistens 1,18, der Name kommt daher, wie ich gerade gesagt hatte, man guckt sich ja einzelne B-Zellen an Und wir arbeiten in der biologischen Forschung meistens mit sogenannten 96-Well-Platten. Das heißt, es sind kleine Platten, die haben so ungefähr die Größe von einem iPhone, wo 96 Löcher drin sind, wo wir dann quasi 96 einzelne Zellen reinsorten, wie wir das nennen. Das heißt, man sieht die natürlich nicht mit dem Auge, aber wir wissen, da ist eine kleine Flüssigkeit, da ist jetzt nur noch eine Zelle drin. Bei diesem Probanden war es halt eben so, dass wir circa 10 von diesen Platten hatten oder nachher sogar 15, das heißt circa 1000 bis 1500 Zellen. Und der Antikörper, den wir gefunden haben, war letzten Endes auf der allerersten Platte in dem 18. Well, wie wir das nennen, also in der 18. Kuhle. Das war so ein bisschen ernüchternd, weil da hätte ich eigentlich danach schon aufhören können. Aber gut, das weiß man meistens erst im Nachhinein. Und man macht das natürlich erst und analysiert dann alle zusammen. Deswegen ist das für den Workflow egal. Und ich weiß es noch ziemlich gut. Das war jetzt auch schon, glaube ich, wirklich lange her, so ungefähr vor 6 Jahren, weil man setzt ja dann quasi sowas immer an. Also ich sag mal, der ganze Prozess, diesen Patienten nochmal einzuladen, eine Blutabnahme zu machen, dann quasi das Sorten, dann quasi immer das Genom amplifizieren, dann aus diesem amplifizierten Genom Antikörper zu produzieren. Das heißt, bevor man überhaupt irgendwie sieht, ob der Antikörper, nachdem man da ficht, irgendwie gut ist, vergehen erstmal 2 Monate, in denen man quasi erstmal gar nichts macht und man arbeitet nur mit einer Sequenz, bis man dann wirklich das Ergebnis hat, ob diese Antikörper HIV gut neutralisieren kann. Da gibt es halt einen bestimmten Assay, das ist ein Neutralisations-Assay, der dann einem eben sehr gut anzeigt, okay, neutralisiert hier irgendwas. Und ja, ich kann mich an den Tag noch ganz gut erinnern, weil ich da schon ein bisschen hebelig war, weil ich genau wusste, okay, an dem Tag werde ich 50 neue Antikörper testen, beziehungsweise zum ersten Mal sehen nach 2 Monaten, ob einer dieser 50 Antikörper, die ich mir da ausgesucht hatte, überhaupt neutralisiert. Ich glaube, ich hatte da schon um 6 Uhr morgens oder so angefangen. Ich glaube, ich konnte auch einfach nicht schlafen. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Und dann sieht man halt, die Maschine, an der wir arbeiten, rattert immer relativ langsam runter. Das heißt sozusagen, das sind so 10 Schritte. Und bei jedem Schritt sieht man so ein bisschen, wie als würde sich ein Vorhang öffnen, weil man quasi an den Verdünnungsreihen immer besser sieht, wie gut neutralisiert er. Genau, und da war mir, glaube ich, irgendwann dann schon klar, dass er da wirklich ein Treffer dieses Mal dabei war.
Okay, das heißt, du hattest ein optisches Ergebnis wirklich und konntest es sofort sehen.
Also man sieht wirklich an der Maschine dann, was der für Werte ausliest. Und je mehr Werte der ausliest, desto schlauer wird man dann, weil man verschiedene Verdünnungen testet. An dem gleichen Tag waren auch irgendwie fast dann alle anderen Antikörper waren Nieten. Also deswegen, man ficht bis dahin leider ziemlich im Dunkeln. Aber genau, ich glaube, da hatten wir letzten Endes ein bisschen Glück. Wobei man sagen muss, wir haben nachher noch andere Analysen von den Patienten gemacht. Wir hätten diesen Antikörper wahrscheinlich immer wieder gefunden, weil der einfach in diesem Probanden sehr, sehr viel vorhanden war. Und da war, glaube ich, die Selektion des Probanden halt doch auch sehr wichtig.
Und was hat dann sozusagen das Finden dieses Antikörpers gebracht? Und was hofft ihr auch künftig? Was kann er dann in der HIV-Therapie bewirken?
Genau, gebracht hat er, glaube ich, dass wir einfach durch die Antikörper, die wir gefunden haben und die auch andere Gruppen gefunden haben, ein ganz neues Feld der HIV-Therapie, ich sag mal, entern oder sozusagen geöffnet haben. Bisher, und das hatte ich ja schon gesagt, das kann man auch nie häufig genug sagen, sind die HIV-Therapien sehr, sehr gut. Es gibt einmal am Tag eine Tablette, es gibt mittlerweile auch schon sogenannte Long-Acting, das heißt, man gibt alle 2 Monate nur eine Spritze und man weiß, dass sozusagen eine HIV-Infektion dann sehr gut kontrolliert ist. Letzten Endes ist es aber so, dass diese Tablettentherapien oder insgesamt diese normalen Medikamente meistens sehr, sehr kleine Moleküle sind, die dann irgendwie an dem Virus wirken und darauf einwirken, wie fast alle anderen Medikamente auch und auch alle Antibiotika etc. Das Problem dabei ist nur, dass das so kleine Moleküle sind, dass die Halbwertszeit sehr, sehr kurz ist meistens. Das heißt, deswegen, man muss einmal am Tag eine Tablette nehmen. Es ist nicht so, dass man nur alle ein paar Wochen eine Tablette nehmen muss, sondern das wird vom Körper relativ schnell ausgeschieden. Es gibt mittlerweile, wie gesagt, diese langwirksamen Spritzen, aber auch das sind im Prinzip kurzwirksame Medikamente, die einfach aber nur Depotpräparaten, wie wir das nennen, gegeben werden oder gespritzt werden, dass sie dann wiederum lang im Blut vorhanden sind. Bei Antikörpern ist das ein bisschen anders. Wir haben Antikörper und wir können die mittlerweile so modifizieren, dass sie eine Halbwertszeit von mehreren Monaten teilweise haben. Das heißt, wir können uns überlegen, okay, kombiniert man 2, 3 verschiedene Antikörper miteinander plus vielleicht noch eine klassische antiretrovirale Therapie und dann könnte man sich überlegen, dass man quasi eine antiretrovirale Therapie gibt an Menschen, die mit HIV leben, wo man quasi nur alle einem halben Jahr eine Spritze geben muss oder sozusagen eine Infusion geben muss oder vielleicht irgendwann später nur noch einmal im Jahr. Das heißt, die sind lange wirksam. Und das Nächste, was sie halt haben, ist, dass sie quasi immer mit dem einen Teil das Virus selber binden, mit dem anderen Teil mit dem Immunsystem interagieren. Und es gibt immer mehr Studien, da wurden jetzt in San Francisco auch wieder mehrere Studien vorgestellt, die zeigen, dass die Gabe von diesen Antikörpern, die wir und andere entdeckt haben, dazu führt, dass das Immunsystem insgesamt das Virus besser erkennt. Und so kann man sich theoretisch überlegen, dass es eventuell bald, und das ist auch was, was, glaube ich, irgendwann realistisch sein wird, eine sogenannte funktionelle Heilung hervorruft. Das heißt, dass man zum Beispiel Antikörper gibt bei Patienten, die gerade eine wirksame antiretrovirale Therapie bekommen. Und sobald man dann quasi die antiretrovirale klassische Therapie absetzt, der Patienten trotzdem keine Viruslast bekommt für mehrere Jahre. Und genau das hervorzurufen, ist, glaube ich, gerade einer der Hauptfoki der HIV-Forschung, weil das natürlich dazu führen würde, dass Menschen, die mit HIV leben, eben nicht mehr jeden Tag Tabletten nehmen müssen oder halt alle 2, 3 oder Monate eine Spritze nehmen müssen.
Ihr habt ja sogar 2 Patente dann für den Antikörper eingereicht, ne? Warum macht man das und wie läuft das ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum macht man das? Das musste ich auch erst lernen. Letzten Endes ist das Hauptproblem, also wenn mich jemand fragen würde, wenn ich mir irgendwas wünschen würde, wäre das, dass mir irgendjemand 200 Millionen Euro gibt und ich diesen Antikörper in meiner eigenen Fabrik produzieren könnte, klinische Studien machen würde und wenn der gut funktioniert, dann auch quasi kostenlos allen Menschen, die mit HIV leben, zur Verfügung stellen würde. So funktioniert es aber leider nicht. Also wir haben quasi als Universität meistens noch nicht mal das Geld, den überhaupt selber zu produzieren. Also sag mal, die Entdeckung dieses Antikörpers hat mit allen Labormitteln, die wir hier benötigt haben und dem Gehalt von allen Kolleginnen und Kollegen, die daran beteiligt waren, bestimmt mehrere Millionen schon gekostet. So einen Antikörper aber dann so zu produzieren, dass man den klinisch auch im Menschen verwenden darf, das kostet nochmal einen mittleren 2-stelligen Millionenbetrag fast oder auf jeden Fall sehr viel Geld. Und dieses Geld kriegt man als akademisches Zentrum meistens gar nicht zusammen, sodass halt die Idee von uns war, wir wollen, dass dieser Antikörper irgendwann wirklich auch mal Menschen helfen kann und dass die klinische Entwicklung dieses Antikörpers weitergetragen wird. Und das, muss man halt einfach auch mal fairerweise sagen, funktioniert eben nicht ohne die pharmazeutische Industrie. Sozusagen dieser Big Pharma oder wie auch immer das irgendwie im Internet immer gesagt wird, wird ja immer sehr verteufelt. Man muss aber sagen, wenn man heutzutage in die Apotheke geht, es gibt kaum ein Medikament, was nicht eben auch die pharmazeutische Industrie zugelassen hat. Natürlich ziehen die sich auch Milliarden von Gewinnen daraus, die bei irgendwelchen Leuten landen, denen man jetzt vielleicht nicht, weiß ich nicht, denen, wo man sagt, die brauchen es eigentlich nicht auch noch. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, wo kommen denn die Medikamente her, ist es halt eben so. Und um überhaupt damit quasi die pharmazeutische Industrie, ich sag mal, das Risikokapital erstmal auf sich nimmt und dann, irgendeine Zahl, 20 Millionen Euro aufnimmt, um so einen Antikörper in solchen Massen, in solcher Qualität produzieren zu lassen, dass man den dann auch im Menschen testen kann. Damit die das Risiko aufnehmen, müssen die natürlich wissen, dass die Arbeiten, die sie machen, damit geschützt sind. Und dafür, muss man sagen, patentiert man sich dann eben solche Erfindungen wie unsere. Das Patent hat dann letzten Endes auch die Universität. Wir werden dann nur als Erfinder dann angegeben. Und dann gibt es eben Firmen, die auf einen zukommen und dann eben sogenannte Lizenzen an diesem Patent erwerben. Und wenn die das gemacht haben und wir arbeiten da mit einer Firma auch sehr eng und sehr gut zusammen, ist es so, dass man sozusagen diesen Weg auch weitergehen kann. Das Ziel ist aber, diesen Antikörper wirklich irgendwann Patientinnen und Patienten zu geben. Und die Pharmaindustrie ist eben dann nur interessiert, wenn sie wissen, es gibt diesen Antikörper, da läuft ein Patent und es kann einem keiner wegnehmen. Weil umgekehrt würde das heißen, wenn es kein Patent gäbe und die Pharmafirma X würde sagen, okay, sie bringen diesen Antikörper jetzt durch alle Studien, das heißt erstmal die präklinische Entwicklung, dann Phase 1, 2, 3 Studien, bis die alle voll sind, dann hat man wirklich schon einen 3-stelligen Millionenbetrag zusammen. Und dann könnte eine andere Pharmafirma kommen und genau diesen Antikörper einfach auch produzieren und sofort als Generikum auf den Markt bringen, dann wären quasi die Investitionen, die die initiale Firma getätigt hatte, sofort zunichte gemacht. Und das würde keine Firma machen und da muss man fairerweise sagen, das würde man, glaube ich, in einem selben Setting als Privatmensch auch nicht machen. Und genau deswegen patentiert man letzten Endes die Sachen.
Also es ist im Grunde auch so eine Risikoverringerung eigentlich dann für die, die dran beteiligt sind. Jetzt hast du den Studienpreis ja 2021 bekommen. Was ist seitdem, du hast jetzt schon so einiges erzählt, für dich vielleicht auch nochmal passiert? Und was sind dann auch jetzt für dich und dein Team überhaupt so die nächsten Schritte?
Genau, ich habe 2021 den Preis bekommen. Das war so ein bisschen so eine Zwischenzeit. Da war ich mit meiner Doktorarbeit dann ja schon fertig. Ich war natürlich immer noch hier in dem Labor, mein Doktorvater und sozusagen bei dem ich die Arbeit gemacht habe, Professor Florian Klein aus der Biologie an der Uniklinik Köln. Ich war immer noch dort im Labor ein bisschen tätig. Da war ja auch immer noch Hochzeit von Corona. Man muss sagen, die Arbeit, die letztendlich zu meiner Doktorarbeit geführt hat, konnte ich zum Glück noch im Februar 2020 veröffentlichen. Das war wirklich, muss man rückblickend sagen, ein Riesenglück, weil ich glaube, danach hätte ich die nie mehr so gut veröffentlichen können, weil es dann einfach in der kompletten virologischen und immunologischen Welt nur Corona gab für 3 Jahre. Und dann habe ich einen Antrag gestellt an die DFG für so eine sogenannte Eminöter-Gruppe. Das heißt, ich habe Geld beantragt, um eine eigene Forschungsgruppe aufzubauen. Der wurde dann zum Glück auch bewilligt. Und so, dass ich jetzt quasi seit circa 2 Jahren meine eigene Arbeitsgruppe aufbaue, wo wir auch wiederum HIV-Forschung machen und uns vor allem darum kümmern, dass wir quasi nach Resistenzen gucken, die Viren gegen diese Antikörper teilweise bilden können und verstehen, wie häufig die sind, bei welchen Menschen, die mit HIV leben, diese Resistenzen auftreten und dass wir auch gucken, wie kann man die vielleicht verhindern. Und aufgrund der Arbeiten wurde ich dann glücklicherweise auch im Jahr 2023 von der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung mit einer klinischen Science-Professur gefördert, sodass ich jetzt seit Ende letzten Jahres auch Professor bin für, ich sag mal, Antikörperforschung, wenn man so will, und meine Arbeiten quasi jetzt auch nochmal gesicherter weiterführen kann. Auch hier muss man sagen, irgendwie, es geht letzten Endes sehr viel leider um Geld. Man kann unsere Forschung, die wir machen, ist extrem teuer. Alle Reagenzien, die wir bestellen, sind extrem teuer und das kann man auch nicht. Wir denken uns schon immer Abkürzungen aus und versuchen das irgendwie hinzukriegen, mit weniger Geld auszukommen. Aber gute Forschung kostet eben viel Geld und da ist man quasi als Forscher dann auch immer darauf angewiesen, letzten Endes von Stiftungen wie zum Beispiel eben der Körperstiftung oder jetzt der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung oder eben zum Beispiel öffentlichen Geldgebern wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dass man da quasi Gelder kriegt, um dann seine Forschung auszuführen. Und da bin ich ganz froh, dass das ganz gut geklappt hat in den letzten 1-2 Jahren, sodass man dann erstmal immer wieder so einen Puffer hat, wo man dann auch wirklich sich um die Ideen, die man in diese Anträge reingebracht hat, kümmern kann und gucken kann, dass man da wieder gute Ergebnisse erzielt.
Und dein Alltag ist ja auch nicht nur im Labor, das hast du mir schon verraten. Du bist also Forscher und Oberarzt. Wie vereinbart man das mit der Tätigkeit als Arzt und wie unterscheidet sich für dich dann auch diese Arbeit in den 2 verschiedenen Arbeitswelten?
Ja, man muss sagen, ich habe mich, glaube ich, aktiv dazu entschieden, beides zu sein. Also ich glaube, mit den Förderungen, die ich bekommen habe, hätte ich auch irgendwann sagen können, okay, ich ziehe mich komplett aus der Klinik raus und konzentriere mich 100% auf die Forschung. Andersrum hätte ich natürlich irgendwann sagen können, schon vor Jahren, mich interessiert Forschung nicht, ich bin nur Arzt. Und ich glaube, ich habe das Privileg, sagen zu können, mir machen halt beide Jobs extrem viel Spaß, sodass ich irgendwie das Privileg habe, gar nicht zu unterscheiden zu müssen zwischen beiden Jobs. Wie man das aufteilt, das stimmt, das ist immer ein Problem. Ich werde zum Beispiel teilweise 50-75% von meiner Zeit freigestellt für die Forschung. Den Rest der Zeit muss ich mich aber quasi weiter um die Klinik kümmern. In der Klinik mache ich vor allem, es gibt ja eine Station, wo quasi Menschen mit Infektionserkrankungen liegen, das heißt Tuberkulose, HIV, Malaria, aber auch teilweise Infektionen nach Chemotherapien. Und die betreue ich als Oberarzt und habe da super motivierte Assistentinnen und Assistenten, die quasi, ich sag mal, den täglichen Job erledigen und ich mache Visite und kümmere mich sozusagen um das Organisatorische und sozusagen wie die Patienten, nach welchen Konzepten die behandelt werden. Das mache ich so an 2 bis 3 Tagen die Woche und die anderen Tage sitze ich aber wirklich im Labor und bespreche mich mit Doktorandinnen und Doktoranden und meinen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche Projekte jetzt anstehen, welche Versuche man als nächstes macht oder werte Daten mit aus. Fairerweise muss man sagen, ich würde am liebsten auch noch selber mehr im Labor stehen. Das habe ich am Anfang auch so ein bisschen idealistisch gedacht, dass das funktionieren würde, aber dafür reicht es dann wirklich nicht. Das heißt, man ist mehr der Ideengeber, der Motivator und der Mitorganisator dieses Labors und guckt halt eben, dass die Ideen, die man hat, dann wirklich auch irgendwie in eine Umsetzung kommen und dass man quasi die Doktorandinnen und Doktoranden, die man hat, gut betreut, dass die letzten Endes auch vielleicht irgendwie, wenn die nicht in HIV-Feld bleiben, das ist mir eigentlich fast egal, aber dass man es irgendwie schafft, denen halt die Lust am Forschen mitzugeben. Und ich werde total häufig gefragt, was mag man am meisten? Und ich kann es wirklich nicht sagen. Also es gibt hier Tage, da finde ich das Labor total cool, weil die Ergebnisse genauso sind, wie ich mir die erhofft habe oder das sozusagen wie meine Theorie vorher war, weil wir neue Assays haben, weil wir neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einstellen. Es gibt aber auch Tage, da nervt mich das hier alles total, weil ich mich wieder mit Anträgen rumärgern muss, weil irgendwelche Gentechnik-Sachen anstehen oder so. Also unangenehme Sachen. Auf Station ist es genau das Gleiche. Es gibt Tage, da finde ich, zum Beispiel heute war ich auf Visite und es war total angenehm, weil ich sag mal, die Patientinnen und Patienten nett waren, die Fälle waren spannend. Wir können aber, glaube ich, alle Patientinnen und Patienten gut behandeln. Das heißt, man hat auch für alles einen Plan und das läuft total rund. Es gibt auch Tage, da nervt es mich maximal, weil wir merken, okay, da ist ein Patient, Patientin, da wissen wir gar nicht so richtig, was sie hat. Ihm oder ihr geht es immer schlechter und man steht so ein bisschen irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Und ich glaube, die Mischung macht es einfach. Also ich glaube, beides hat so viel Vor- und Nachteile, aber eher sehr viel Vorteile, dass ich heilfroh bin, dass ich sozusagen diese Doppelbelastung in Anführungsstrichen habe und mich nicht für eine Seite entscheiden muss.
Ich frage, bevor ich jemanden interviewe, immer meine Instagram-Community, ob sie auch Fragen zu dem Thema oder an die Person direkt hat. Und die Frage, die hier kam, die war jetzt, was kann man als Einzelperson zur Aufklärung über HIV und gegen das Stigmata tun? So ein bisschen hast du da ja schon drauf geantwortet.
Prinzipiell ist es, glaube ich, so als, ich sag mal, reguläre Einzelperson ohne 4 Millionen Follower bei Instagram, ist es so, dass man, glaube ich, einfach in Gesprächen etc., sobald das Thema darauf kommt, Leute darauf hinweist, dass es eben keine Erkrankung mehr ist, die zwingend zum Tod führt, dass es keine Erkrankung ist, die quasi damit einhergeht, dass man irgendwie ein schlechtes Leben führt oder vor allem auch nicht eine Gefahr für seine Mitmenschen ist. Im idealen Fall, wenn man gut behandelt ist, noch nicht mal eine Gefahr für seine Sexualpartnerin und Sexualpartner ist. Ich glaube, das ist wie bei allem. Man darf einfach, wenn man hört, dass sich darüber unterhalten wird, dann damit auch nicht zurückhalten, dass man es besser weiß. Ne? Das ist, wenn es um HIV geht, ist das so. Wenn es um Rechtsextremismus geht, ist das so. Ich glaube, teilweise ist es ja so mittlerweile, dass Wahrheiten einfach neu definiert werden, ohne dass Daten vorhanden sind. Und das wird bei HIV hoffentlich nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass das bald auch wieder irgendwie ein Thema wird. Und da einfach auf einmal Stigmatisierungen wieder zunehmen, die eigentlich schon lange überkommen waren. Ich glaube, man darf einfach nicht anfangen, leise zu werden, sondern man muss immer weiter das Wissen, was es gibt, über die gute Behandelbarkeit, über die nicht mehr Lebensgefährlichkeit einer HIV-Virusinfektion aufklären.
Wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich habe immer am Ende noch 3 schnelle Fragen für meine Interviewgäste und Gästinnen. Und die erste Frage ist, was darf nach einem langen Arbeitstag in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Sind das A, dann noch frische Zutaten zum Kochen oder B, eher Fertiggerichte oder zumindest was Vorgekochtes oder C, was ganz anderes?
Eher C, was ganz anderes. Und zwar ist es so, dass ich meistens, und das ist eine schlechte Angewohnheit, wenn ich nach Hause komme, irgendwie meistens zu spät, irgendwann um 6 oder 7, so Hunger habe, dass ich es gar nicht zu irgendwas schaffe. Also und erstmal irgendwie ein Käsebrot esse. Und dann wären es meistens 2 und dann, bevor ich überhaupt dann irgendwie dazu komme, irgendwas mit meiner, zum Beispiel mit meiner Frau zu kochen, fast schon satt bin und dann kochen wir aber natürlich trotzdem noch. Also ich brauche auf jeden Fall dann immer sehr schnell was zu essen. Deswegen ist es meistens irgendwie ein Käsebrot oder ein Joghurt oder irgendwas, was extrem schnell geht, bevor ich dann überhaupt die Ruhe habe, danach zu kochen.
Also brauchst du erstmal Energie, um überhaupt zum Kochen zu kommen. Zweitens, du darfst in der Zeit reisen und einen Wissenschaftler in deiner Wahl treffen. Wer wäre das?
Ich glaube, es ist Paul Ehrlich. Das ist quasi der Urvater von unserem kompletten Gebiet der Antikörperforschung. Man muss sagen, wenn man sich das so anguckt, wie die Kolleginnen und Kollegen, fairerweise muss man sagen, damals waren es hauptsächlich Kollegen, weil einfach das Gebiet so war, dass, glaube ich, eine reine Männerdomäne war, was absolut nicht an der höheren Intelligenz der Kollegen damals lag, sondern eher an den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Aber wie die damals gedacht haben und wie schlau die Experimente waren, ohne dass die diese ganzen modernen Methoden hatten, die wir heutzutage haben und ohne dass die googeln konnten und teilweise Literatur zur Verfügung haben, das ist schon erstaunlich. Es gibt ja, Paul Ehrlich hat ja sein Labor lange Zeit lang in Frankfurt gehabt. Da durfte ich sozusagen das auch einmal besuchen. Das war letztes Jahr. Und zum Beispiel, das ist wirklich Wahnsinn, aber die haben damals sozusagen, es gibt Aufzeichnungen, Laboraufzeichnungen, die sind da ausgestellt. Die haben Antikörper im Prinzip schon so in der Struktur gemalt oder sie in sein Laborbuch geschrieben, wie wir sie jetzt auch kennen. Also sozusagen, die haben immer so eine Y-Form. Heutzutage sind natürlich Nobelpreise und so weiter, werden halt auch immer vergeben für Sachen, auf die ist vorher noch nie jemand gekommen. Aber ich finde immer die, ich sag mal, Arbeiten, die noch so am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht wurden, teilweise so um die Ecke gedacht, dass man sich denkt so, okay, irgendwie, also man schafft es teilweise kaum, und das geht, das ist jetzt nicht nur bei Paul Ehrlich, so bei vielen anderen, man schafft es kaum, sich in die Situation zu versetzen, anhand diesen, in Anführungsstrichen zu heute, wenigen Vorwissen, was die Kolleginnen und Kollegen damals hatten, sich diese schlauen Fragen auszudenken und dann quasi mit bestimmten Experimenten zu beantworten. Das finde ich schon immer faszinierend eigentlich.
Und wärst du nicht Mediziner geworden, was wärst du dann vielleicht heute von Beruf?
Bäcker. Ich habe natürlich, wie ich glaube, fast jeder in der Stadt lebende, wahrscheinlich männliche oder überhaupt Mensch zwischen 30 und 40 Jahren eine Siebträgermaschine und mache die ganze Zeit Espresso und habe auch in den letzten 2 Jahren angefangen, Brot zu backen. Und es macht einfach wirklich extrem viel Spaß. Und ich habe eigentlich überlegt, was mir daran so viel Spaß macht. Ich glaube, das ist ein bisschen der Fakt, dass das einfach ein Prozess ist, den kann man nicht beschleunigen. Also man macht es nur schlechter, wenn man es beschleunigt. Ich bin sonst wirklich, auch wenn ich das jetzt alles so rosig beschrieben habe, man hetzt hier schon teilweise wirklich sehr stark durch die Gegend. Und die Klinik macht einen im gewissen Maße Druck, weil die Patienten gut behandelt werden müssen. Das Labor macht einem gewissermaßen Druck, weil man quasi immer gucken muss, dass neues Geld da ist und dass alles funktioniert. Und alles muss immer schneller und immer besser sein. Aber Brotbacken ist ein Prozess, der lebt ja von der Zeit. Also ich kann das nicht, es wird immer besser, je mehr Zeit man sich meistens nimmt. Und das finde ich, habe ich als einen sehr beruhigenden Prozess am Wochenende für mich entdeckt. Ich glaube, ehrlicherweise ist es nochmal was ganz anderes, wenn man das Ganze dann irgendwie um 12 Uhr nachts anfängt. Ich habe mal in der Bäckerei gearbeitet, da war ich schon der fast späteste Mitarbeiter, weil ich erst um 5 kam. Da war ich 16, weiß der Geier, wer mich dazu geritten hat, diesen Ferienjob anzunehmen. Und die ganzen anderen sind dann schon 2 Stunden später gegangen. Ich finde den Beruf immer noch faszinierend. Und es gibt ja auch immer mehr von diesen Bäckereien, die dann, ich sag mal, in sehr guten Lagen sehr teures, fancy Brot verkaufen. Da erwische ich mich meistens dann wie die kleinen Kinder, meine Nase an der Scheibe platt zu drücken und den Leuten beim Brotbacken zuzugucken.
Stimmt, da darf man dann oft so durch die Schaufenster gucken. Philipp, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Expertise und dass du uns heute an deiner so gesellschaftsrelevanten Forschung hast teilhaben lassen. Dankeschön.
Super, danke für das nette Gespräch.
Das war Listen to Wissen mit Professor Dr. Dr. Philipp Schommers. In der nächsten Folge treffe ich die Islamwissenschaftlerin und Juniorprofessorin Dr. Nora Derbal. Wie organisieren Menschen Armenfürsorge im autoritär regierten Saudi-Arabien? Welche Rolle spielen insbesondere Frauen und Jugendliche in der Zivilgesellschaft? Und warum sieht Nora in Universitäten essentielle Räume, um politisch kontroverse Themen ohne Lagerdenken besprechen zu können? Das besprechen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Folge erscheint, abonniert Listen to Wissen in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit senden an dsp@körber-stiftung.de. Körber wird dabei mit OE geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körber-Stiftung. Redaktion Nina Ritter, Isabel Rogge und Friederike Schneider. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.